Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt.
Und ich bin Lorenz Klein, hallo.
Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 63 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 22. Oktober 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Wir sprachen mit David Stachon, Group Chief Operating Officer von WeFox, über die ehrgeizigen Wachstumspläne des Berliner Insurtechs und wie sich der digitale Versicherer im Maklervertrieb künftig aufstellen möchte.
In den News der Woche setzt die Fondsgesellschaft Deka Investments die Ampel für das Riester-Neugeschäft auf Rot. Das Vergleichsportal Verivox wird von der Justiz gerügt. Die Schäden durch die Flutkatastrophe erreichen immer neue Rekordhöhen. Und einem ehemaligen Fußballspieler wird Versicherungsbetrug vorgeworfen.
Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Oktober, Regulierung, widmen wir uns dieses Mal den hohen Strom- und Energiepreisen und sprechen mit Oliver Dannenberg, Geschäftsführer des Wechseldienstleisters Wechselpilot, darüber, wie Vermittler ihre Kunden hier nutzenbringend beraten können.
Werbung.
Turteltauben, Abschluss, Piepen. Einfach auf den Punkt. So wie die Europa-Paar-Aktion zur Risikolebensversicherung. Seinen Partner möchte man schützen. Sie wissen, wie wichtig dabei die gegenseitige Absicherung in der Risikolebensversicherung ist. Die Europa-Versicherung belohnt das jetzt mit der Paar-Aktion. Beide Verträge erhalten jeweils ein Beitragsguthaben von 25 Euro. Und was bedeutet das für Sie? Ein guter Anlass zur Kundenansprache. Noch bis zum 31.12. können Sie und Ihre Kunden ganz einfach online von der Paar-Aktion profitieren. Und es kommt noch besser. Die Risikoleben der Europa ist der Abräumer im Focus Moneytest bester Risikoschutz. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de.
Im Gespräch.
Diese Rekordsumme hat es in sich. Unglaubliche 650 Millionen Dollar sammelte das Insurtech WeFox zur Jahresmitte in seiner jüngsten Finanzierungsrunde ein. Insofern überrascht es nicht, wenn Gründer Julian Teike vor Optimismus nur so strotzt. Der digitale Versicherer strebe ein Umsatzziel von 100 Milliarden Dollar bis 2030 an, erklärte Teike in einem Interview mit dem Manager-Magazin. Nun ja, auch wenn diese Zielsetzung sehr überspitzt und wohl eher metaphorisch gemeint ist, unterstreicht die Aussage doch, dass der Gründer mit WeFox große Ambitionen hegt. Dazu passt, dass sich WeFox vor gut 4 Monaten mit dem ehemaligen Generali-Vorstand und Cosmos-Direktchef David Stachon verstärkt hat. Wie der neue Group Chief Operating Officer die Zukunft von WeFox beurteilt, welchen Stellenwert der Maklervertrieb bei den Berlinern zukommt und wie er vermeintliche Risiken durch eine neue Bundesregierung sowie branchenfremde Wettbewerber einschätzt, berichtet er uns nun im Gespräch. Hallo David Stacher und viele Grüße aus Hamburg und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo zurück, in dem Fall auch aus Hamburg, sonst aus Berlin.
Ja, wir starten mal mit einem Satz in dieses Gespräch, lieber Herr Dr. Stachon, den ich in der Fachpresse gefunden habe. Im Laufe seiner Karriere hat sich David Stachon den Ruf des Machers hart erarbeitet. Ja, diese anerkennende Zuschreibung Ihrer Person stammt von den Kollegen von Versicherungswirtschaft heute. Anlass war Ihr Wechsel vom Generali-Konzern vor rund 4 Monaten zu WeFox. Im Generali-Konzern führten Sie unter anderem den Direktversicherer Riesen Cosmos Direct. Weitere Erfahrungen sammelten Sie bei McKinsey, Ergo, mit Station in Südkorea wohlgemerkt, sowie der damaligen Direct Line. Inwieweit helfen Ihnen diese Erfahrungen, um die ja doch sehr ehrgeizigen strategischen Ziele, die sich WeFox gesteckt hat, zu erreichen?
Ja, bei WeFox glauben wir ja grundsätzlich daran, dass man die Kombination aus den besten Welten zu etwas völlig Neuem zusammenfügen kann. Das ist bei uns die Kombination aus physischem Vertrieb und perfekter Technologie oder in dem Fall beim Zusammensetzen des Managementteams die perfekte Kombination aus neuen Ideen, jungen kreativen Köpfen und erfahrenen Managern, wie wir ja jetzt zuletzt auch mit dem Anbordholen von Peter Huber von der Zürich gezeigt haben, so dass wir jetzt ein Team haben, das zum einen völlig neue Ideen, völlig neue Ansätze und auch ein völlig neues Technologieverständnis mitbringt. und zum anderen Kollegen dabei haben, die sehr viel Erfahrung in den einzelnen Bereichen der Assekuranz mitbringen. Und ich glaube, diese Kombination ist wirklich dazu geeignet, Versicherungen neu zu definieren. Das ist ja unser Motto.
Am Bekenntnis zu den Maklern als Absatzkanal werde sich nichts ändern, hieß es jüngst in Medienberichten über WeFox. Was haben Sie speziell in Deutschland mit dem Maklervertrieb vor? Und daran anknüpfend die Frage, teilen Sie eigentlich die Sorge des Vermittlerverbandes BVK, dass die Pläne für eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge unter einer Ampelkoalition die Schaffung eines Einheitssystems begünstigen könnte, bei dem der Vermittler letztlich nicht mehr gebraucht wird? Stichwort Staatsfonds. Wie sehen Sie das?
Ja, das sind mehrere Fragen in einem. Ich fange mal bei dem generellen Bekenntnis unsererseits zum physischen Vertrieb und auch zu den Maklern und Vermittlern an. Wir glauben daran, dass auch noch sehr lange der physische Versicherungsvertrieb, die Beratung des Kunden durch Vermittler, eine zentrale Rolle in der Versicherung spielen wird. Wir glauben auch daran, dass man das heutzutage mit perfekter Technologie unterstützen kann. Das ist vielleicht etwas, was sich verändert hat zu der Zeit, als ich angefangen habe in der Assekuranz. Die technischen Möglichkeiten haben sich einfach signifikant weiterentwickelt. Und WeFox ist genau diese Kombination als Versicherungsplattform aus perfekter Technologie und perfekter Beratung durch Menschen. So. Das gesagt habend, glaube ich auch persönlich sehr stark daran, dass den physischen Vermittler und den Versicherungsaußendienst aus der Beratung herauszunehmen, sei es sowohl durch Technologie oder auch durch gesetzliche Initiativen, keine wirklich gute Lösung ist. Was wir sehen in allen Ländern, in denen sich sozusagen staatliche oder restriktive Lösungen durchgesetzt haben, sinkt die Altersvorsorgequote. Und das ist wirklich ein fundamentales Problem, das wir in allen westeuropäischen Gesellschaften haben, auch in Deutschland, dass wir eigentlich zu wenig Altersvorsorge betreiben, immer noch. Und wir sehen, dass da, wo physischer Vertrieb, wo echte Versicherungsberatung gemacht wird, diese Quote besser ist als da, wo das nicht der Fall ist. Deshalb würde ich persönlich, wer auch immer jetzt an die Regierung kommen sollte, einer neuen Koalition dringendst davon abraten, diese Träume von staatsfinanzierter, staatsdirigierter Lösung in der Altersvorsorge voranzutreiben. Es zeigt, dass man schlechtere Versicherungsquoten kriegt, damit mehr Altersarmut, schlechtere Versorgung der Menschen. Und das kann nicht Sinn und Zweck von Politik sein. Ja? Deshalb von uns aus klarer Appell, lassen Sie uns das mehrgleisige System erhalten. Lassen Sie uns Versicherungsvermittlung weiterhin auch durch Menschen durchführen. Das führt zu den besten Ergebnissen. Es ist nicht immer optimal, aber es führt zumindest von den Systemen, die es in Europa im Moment gibt, zu den besten Versicherungsergebnissen.
Okay, wir kommen mal auf ein anderes vermeintliches Bedrohungsszenario zu sprechen. Wir machen mal an dieser Stelle einen kleinen Szenenwechsel, lieber Herr Dr. Stachon. Dem US-Autobauer Tesla ist es nämlich gelungen, trotz des weltweiten Chipmangels die Umsatzerwartungen der Experten zu übertreffen. Das meldeten Medien am gestrigen Mittwoch. Der Umsatz habe im dritten Quartal bei knapp 13,8 Milliarden Dollar gelegen. Das ist etwas mehr als die 13,6 Milliarden, die Experten prognostiziert hatten. Auf Angriff schaltet Tesla aber auch beim Thema Versicherung durchaus. Das Unternehmen arbeitet mit Hochdruck an einer neuen Kfz-Police, die das Echtzeit-Fahrverhalten seiner Fahrerinnen und Fahrer einbeziehen soll. Nun sind Sie gewissermaßen ein Kind der Versicherungsbranche. Was halten Sie denn von der These, dass die größten Mitbewerber der Versicherer, Stichwort Tesla, auf lange Sicht außerhalb der Versicherungswelt lauern, wie es ja in Bezug auf die Bankenwelt durchaus häufig zu hören ist?
Ja, Versicherung ist ja ein komplexes Gebilde und hat sehr viel unterschiedliche Elemente. Und es wird Bereiche geben, in denen werden wir eine deutlich stärkere Konkurrenz durch Nichtversicherungsunternehmen sehen. Automobil haben Sie genannt und damit die Kfz-Versicherung, die ja durchaus auch ein größerer Teil der Versicherungswirtschaft ist. Wobei dort normalerweise immer, wenn Sie sich die Sachen im Detail angucken, ganz selten die Risiken wirklich auf die Bilanz des vermeintlichen Konkurrenten respektive zum Beispiel eines Automobilherstellers genommen werden. Weil zum Beispiel langfristige Versorgungsrisiken, Pflegefälle, die sich nach Autounfällen ergeben, das sind Bilanzrisiken, die will auch Tesla nicht auf seiner Bilanz haben. Deshalb sehe ich das durchaus mit Chancen und Risiken verbunden, weil sich dadurch natürlich auch enorm große Kooperationsmöglichkeiten bieten für Versicherer. Gerade für die Versicherer, die technologisch in der Lage sind, sich in Systeme wie die von Tesla oder in die Vertriebssysteme von anderen Automobilherstellern zu integrieren. Bei WeFox zum Beispiel ist es bei uns eine unserer neuesten Akquisitionen, die Mansutti-Gruppe in Italien, die der führende OEM-Unterstützer, Versicherer heute schon in Italien ist. Und das ist ein System, das wollen wir auch weiter ausrollen. Das heißt, wir wollen Hand in Hand mit der Automobilindustrie auch solche Lösungen vorantreiben, wie Sie die gerade von Tesla genannt haben. Ich glaube also daran, dass immer bei dieser Veränderung ja, ein Risiko, aber auch immer eine große Chance für neue Geschäftsmodelle, für neue Ansätze entsteht. Und gerade für Unternehmen wie WeFox, die sich schnell und technologisch kompetent auf diese Sachen einstellen können, gibt das immer auch große Chancen. Und ganz ehrlich, ich mache das jetzt 26 Jahre und seit 26 Jahren wird sozusagen der Todgesang der Versicherungsbranche gesungen, weil irgendwer anders kommt, der dieses Geschäft übernimmt. Ich glaube nicht wirklich daran, dass das plötzlich passieren wird. Ja, wie gesagt, man muss sich auf Veränderungen einstellen, man muss mit denen mitgehen, man muss neue Partner gewinnen und das machen wir sehr gerne. Aber eine Versicherungsbilanz managen ist etwas, was für die meisten anderen Unternehmen wirklich eine Herausforderung ist, die noch keiner wirklich gemeistert hat. Weil das eben ein sehr, sehr, sehr spezifisches Geschäftsmodell ist, das wir haben.
Ja, das sagt David Stachon, Group Chief Operating Officer von WeFox. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Die News der Woche. Und wieder eine. Die Fondsgesellschaft Deka Investments zieht die Reißleine und will de facto kein Neugeschäft für die staatlich geförderte Riester-Rente mehr einfahren. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin Kapital. Die Riester-Fondssparpläne Deka Zukunftsplan Classic und Deka Bonusrente sollen künftig nicht mehr vertrieblich unterstützt werden. Ein Deka-Sprecher bestätigte diese Informationen gegenüber dem Magazin.
Die Deka stellt ihr Riester-Angebot nicht komplett ein, wird es jedoch nicht mehr bewerben, heißt es in dem Bericht weiter. Um die Produkte für den Vertrieb zusätzlich unattraktiv zu machen, setze die Fondtochter der Sparkassen außerdem den Ausgabeaufschlag für beide Fonds zum 1. November auf 0% herab, von bisher 1,5% beim Zukunftsplan und 3,5% bei der Bonusrente. Für die 710.000 Riester-Bestandskunden würden die Produkte aber weitergeführt, heißt es. Diese profitierten von den Änderungen, denn auch sie zahlen ab 1. November keinen Ausgabeaufschlag mehr.
Mitte Juni 2021 hatte bereits die DWS Schluss mit Riester gemacht. Grund für diese Rückzüge sind die ausbleibenden politischen Reformen, insbesondere im Hinblick auf die Bruttobeitragsgarantie. In Zeiten von Negativzinsen sei eine Bruttobeitragsgarantie einfach nicht mehr zeitgemäß, hieß es von der DWS. Man werde sich daher zukünftig verstärkt auf garantiefreie, fondsbasierte Sparformen und Produktlösungen konzentrieren. Und weitere Anbieter werden wohl folgen.
Das Vergleichsportal Verivox hat vom Oberlandesgericht Karlsruhe eine harsche Rüge kassiert. Die Richter urteilten am 22. September 2021, dass das als Makler registrierte Unternehmen seinen Online-Vergleich von Privathaftpflichtversicherungen künftig nur noch unter bestimmten Bedingungen zeigen darf. Nämlich, wenn es seine Nutzer noch eindeutiger auf die eingeschränkte Anbieterzahl im Vergleich verweist. Denn Verivox hatte nur diejenigen Versicherer berücksichtigt, mit denen es eine Vermittlungsprovision vereinbart hatte. Das sei unlauterer Wettbewerb, so die Richter.
Beim Verivox-Vergleich hatte fast die Hälfte aller Anbieter gefehlt. Darunter viele große Versicherer wie Allianz, Huck Coburg, Continentale, WWK und Württembergische, monierte der Verbraucherzentrale Bundesverband, der gegen das Portal geklagt hatte Und dieser Anbietermangel sei für die Verbraucher nicht wirklich ersichtlich gewesen, so der Vorwurf, dem die Richter schließlich folgten. Zwar ist Verivox laut Versicherungsvertragsgesetz nicht verpflichtet, alle Versicherungen vollständig abzubilden. Es muss dann aber transparent und deutlich auf eine eingeschränkte Auswahl verweisen. Das habe das Portal versäumt, so das OLG, indem es diesen Hinweis versteckt hinter zwei Links auf seiner Internetseite untergebracht habe.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und könnte ein Fall für den Bundesgerichtshof werden. Zuvor hatte sich schon das Landgericht Heidelberg mit dem Fall befasst und dem klagenden VZBV im März 2020 Recht gegeben. Das OLG Karlsruhe hat nun als nachfolgende Instanz ausdrücklich eine Revision vor dem BGH zugelassen, wegen der grundsätzlichen Bedeutung, wie die Richter erklärten.
Zuletzt war bereits ein anderes bekanntes Portal gegen den VZBV unterlegen. Check24 müsse Nutzer darauf hinweisen, dass ein Vergleich von Privathaftpflichtversicherungen nur 38 von 89 Versicherern und damit eine stark eingeschränkte Marktauswahl enthalte, entschied das Landgericht Frankfurt am Main 2021. Na, das dürfte die Chancen von Verivox nicht gerade verbessern, sollte das Unternehmen in Revision gehen. Ob der Online-Makler diesen Schritt tatsächlich machen werde, sei aber noch nicht entschieden, teilte ein Verivox-Sprecher gegenüber Pfefferminzia mit.
Die heftigen Überschwemmungen im Sommer dieses Jahres könnten die deutschen Versicherer deutlich mehr kosten als bisher angenommen. Davon geht zumindest die Hannover Rück aus.
Die Flutkatastrophe im Juli 2021 entpuppt sich mehr und mehr als das teuerste Überschwemmungsereignis der deutschen Versicherer aller Zeiten. Und die Dimensionen steigern sich immer weiter in schwindelerregende Höhen. Nach Sondierungen auf einem Branchentreffen könne man davon ausgehen, dass der Schaden eher an 10 Milliarden als an 9 Milliarden Euro herankommt, kündigte kürzlich Michael Pickel, Chef der Deutschlandniederlassung der Hannover Rück, an.
Zur Erinnerung, kurz nach den Flutereignissen war der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft zunächst von 4,5, später dann von 5,5 und zuletzt dann von 7 Milliarden Euro ausgegangen. Sollte Pickel recht behalten, wäre dies also die vierte Korrektur nach oben.
Der Grund für die steigende Gesamtschadenerwartung? Anfangs waren die Versicherer noch von durchschnittlichen Flutschäden ausgegangen. Inzwischen sei ihnen jedoch klar geworden, dass allein die Schäden an Automobilen etwa 2 bis 3 Mal so hoch lägen wie üblich, so der Experte der Hannover Rück.
Beschädigte Häuser seien oft sogar überhaupt nicht mehr zu retten. Und damit sei in vielen Fällen die volle Schadenssumme fällig. All das zeige sich aber erst nach und nach, so Pickel weiter. Besonders stark habe es das nördliche Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen getroffen. Hier seien auch die meisten Schäden zu regulieren, erklärte der Deutschlandchef weiter.
Und zum Abschluss haben wir jetzt noch etwas Skurriles für Sie. Ein ehemaliger Fußballspieler in der A-Jugend von Schalke 04 muss sich nämlich aktuell vor dem Essener Landgericht verantworten. Der Vorwurf? Er habe sich für tot erklären lassen, damit seine Frau viel Geld von der Versicherung bekommt.
Aber von vorn, was war geschehen? Der Mann schloss 2015 zusammen mit seiner Ehefrau eine Lebensversicherung ab. Die Versicherungssumme lag bei 1,2 Millionen Euro. Anfang 2016 reiste der Mann nach Kinshasa. Dort sei er bei einem Autounfall ums Leben gekommen, erfuhren Familie und Freunde kurz darauf. Der Lebensversicherer prüfte den Fall und zahlte der Ehefrau die 1,2 Millionen Euro aus.
Im März 2018 tauchte der Mann dann aber plötzlich wieder auf. Gegenüber der Botschaft in Kinshasa gab er an, entführt und dann gefangen gehalten worden zu sein. Mit der Einforderung der Versicherungssumme habe er nichts zu tun. Beim Prozessauftakt am Montag äußerten sich weder der Angeklagte noch seine Frau. Das Urteil wird für Mitte November erwartet. Man darf gespannt sein.
Das Schwerpunktthema.
Europa ächzt und stöhnt derzeit unter den hohen Gas-, Strom- und Energiepreisen. Auch immer mehr Verbraucher müssen sich Wege überlegen, wie sie die Kosten senken können. Der unabhängige Wechseldienstleister Wechselpilot verspricht hier schnelle und unkomplizierte Abhilfe und hat auch ein Partnerprogramm für Versicherungsvermittler im Angebot. Wie das funktioniert und welche Vorteile das Vermittlern bringt, besprachen wir mit Geschäftsführer Oliver Dannenberg. Hallo Oliver und ganz herzlich willkommen im Pfefferminzia-Podcast.
Vielen Dank, liebe Karin. Freue mich, dabei zu sein.
Ja, wir haben im Oktober ja das Schwerpunktthema Regulierung und wir widmen uns jetzt mal einem bisschen der anderen Art. Es geht nicht um die Regulierung von Versicherungsvertrieb und Co., sondern wir widmen uns mal dem Gas-, Energie- und Strompreisen. Ein sehr aktuelles Thema, wenn man sich die Zeitungen anschaut oder auf irgendwelche Online-Portale geht, legt einem im Moment ja meistens eine Headline entgegen nach dem Motto Gaspreise so hoch wie nie oder so. Also Deutschland ächzt unter den hohen Gas-, Energie- und Strompreisen. Was sind denn hier so die Haupttreiber?
Also in der Tat, Karin, du hast absolut recht. Momentan begegnet uns das Thema natürlich überall. Und wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, wo das herkommt, muss man zunächst auf den Strompreis selbst gucken. Wo kommt der her? Also der Strompreis setzt sich aus drei unterschiedlichen Segmenten zusammen. Das sind die Netznutzungsentgelte, die EEG-Umlage und natürlich die Erzeugerpreise. Insbesondere die erst beiden genannten haben eine entsprechende Erhöhung erfahren in den letzten Wochen und Monaten, was insbesondere daher rührt, dass wir natürlich wieder eine Nachfrage haben, die nach der Corona-Krise wieder anzieht und außerdem natürlich politisch gewollt der Aufschlag auf die EEG-Umlage erfolgt ist, der jetzt mittlerweile ja wieder zurückgenommen wurde. Also es ist ein relativ komplexes Thema. Der Weltmarkt hat damit natürlich auch zu tun. Wir haben insbesondere im Gasmarkt natürlich die Gasspeicher in Russland, die noch nicht zu 100% voll sind. Das heißt also, Europa kriegt momentan noch ein bisschen weniger Gas, als es eigentlich haben könnte. Und diese drei Themen sind eigentlich die Haupttreiber für den aktuellen Strom- und Gaspreis.
Mhm. Und an welchen Stellschrauben könnte die Politik da vielleicht ansetzen, um das ein bisschen zu entschärfen?
Die EEG-Umlage ist da schon in den Fokus gerückt. Eure Hörer haben das wahrscheinlich schon mitbekommen. Die ist von 6,5 Cent wieder auf die 3,7 Cent runter. Die Politik versucht natürlich zu agieren. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das ausreichend ist, aber letztendlich ist es natürlich halt auch so, dass der freie Markt hier regiert und die Politik nur begrenzt handlungsfähig ist. Im europäischen Ausland sehen wir beispielsweise gerade, dass Tschechien die Umsatzsteuer für Strom und Gas für 2 Monate, glaube ich, war es, ausgesetzt hat. Das ist ein Thema, wo ich nicht denke, dass es in Deutschland so weit kommt. Aber wie gesagt, das Handlungsfeld für die Politik ist im freien Energiemarkt halt auch sehr begrenzt. Die EEG-Umlage ist da sicherlich das, was die Politik beeinflussen kann und jetzt mittlerweile auch schon beeinflusst hat.
Ja, wenn wir jetzt mal den Schwenk zurück zum Versicherungsmarkt gehen wollen. Dein Haus ist ja, Wechselpilot ist ja ein Wechseldienstleister. Und ihr plädiert dafür, dass Versicherungsvermittler und Makler sich in der Beratung durchaus auch den Themen Strom und Gas widmen sollten und sich damit beschäftigen sollten. Warum das denn?
Ja, ganz einfach, weil es uns alle angeht. Also letztendlich ist ja jeder von uns betroffen. Jeder von uns hat die Tagesschau an oder informiert sich aktuell über dieses Thema. Und was ist da naheliegender, das Thema in den eigenen Bauchladen, in das eigene Produktportfolio mit aufzunehmen? Letztendlich ist es total sinnvoll, weil unser Service eben halt einmal initialisiert eine dauerhafte Ersparnis, also jedes Jahr sicherstellt. Und von daher gehört nach unserer Auffassung der Service von Wechselpilot in jeden Handwerkskasten oder jeden Werkzeugkasten eines Versicherungsberaters, ganz klar.
Ihr bietet da ja auch ein entsprechendes Partnerprogramm an, gerade für Versicherungsvermittler. Wie funktioniert das denn konkret? Was habt ihr da für Leistungen parat?
Der Versicherungsvermittler kann sich einmalig anmelden bei uns. Wir schalten den dann frei. Er kriegt natürlich halt auch einen entsprechenden Anruf. Wir führen ihn ein bisschen durch das Portal durch, erklären kurz die Basic-Funktionalitäten. Aber letztendlich ist es komplett selbsterklärend. Also er kann unsere Marketinginstrumente nutzen, die wir dort hinterlegt haben. Er kann Kunden anlegen, er kann Angebote versenden, er kann Rundmails initiieren. Letztendlich ist unser Partnerportal für die Vermittler eine Art Dashboard, wo sie sehen, welche Kunden welchen Stand haben, wer wie viel sparen kann und so weiter. Also letztendlich für die gesamte Haushaltsoptimierung. Nichts anderes versucht natürlich ein Versicherungsvermittler auch mit seinem ursprünglichen Kernproduktsegment zu erreichen. Und da ist Energie in der heutigen Zeit einfach eine nicht mehr wegzudenkende Ergänzung.
Und wie groß ist dabei so der Beratungs- und Arbeitsaufwand für Vermittler?
Also das System ist komplett selbsterklärend. Einmal angemeldet und einmal kurz durchgeführt, ist der Beratungsaufwand gegenüber dem Kunden eigentlich innerhalb von 8 bis 12 Minuten erklärt. Also das ist ein Thema, was überhaupt gar keine Zeit frisst. Es ist ein selbsterklärender Service. Wir als Wechselpilot scannen den Markt. Wir sortieren unseriöse Anbieter aus, sofern irgendwas in den Medien schon bekannt ist, natürlich sowieso. Der Makler braucht keinerlei Expertise am Energiemarkt. Es ist wirklich Plug and Play und ganz simpel. Wir sprechen natürlich halt auch eine Empfehlung aus, weil wir die Expertise am Markt haben. Wir wechseln ja sehr, sehr viele Kunden im Jahr durch. Das heißt, wir wissen ganz genau, worauf zu achten ist und konzentrieren uns dabei natürlich ausschließlich auf seriöse Anbieter und stellen halt auch unterschiedliche Anbieter mit den unterschiedlichen Leistungsspektren gegenüber. Dabei unterscheiden wir vor allem eben halt, wer hat ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Angebot, wer ist vielleicht eher ein Stromanbieter, der aus der ökologischen Brille guckt und so weiter. Also komplett ohne Vorkenntnisse zu nutzen und ganz einfach den Kunden nahezubringen.
Okay, und dass der Kunde ja dann wahrscheinlich einen finanziellen Vorteil haben dürfte, ist klar. Aber wie sieht das denn für Vermittler aus? Lohnt sich das für die finanziell auch?
Unbedingt. Wir haben so ein zweigeteiltes Provisionierungsmodell. Das ist einmal natürlich eine Initialprovision, aber der Vermittler, wie er es eben halt auch aus seinem Stammproduktsegmenten kennt, verdient auch über einen Lifetime-Share. Das heißt also jedes Jahr, wenn der Wechsel initiiert wird und da muss er gar nicht mehr aktiv werden, sondern das ist ein reines Wechselpilotthema, verdient er an der entsprechenden Ersparnis mit und sichert sich dadurch natürlich über viele Jahre ein passives Einkommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich der eigentlich wichtige Effekt bei dem Kunden auch zu punkten. Und der hat natürlich immer ein positives Erlebnis, wenn er sieht, dass er mit dem vom Vermittler angebrachten Service jedes Jahr spart und entsprechend ein Lächeln auf dem Gesicht hat.
Und ein Lächeln auf dem Gesicht ist ja schließlich immer gut. Also auf jeden Fall ein Thema, mit dem sich Vermittler durchaus mal befassen könnten. Wir werden dann auch die entsprechenden Links mal in den Shownotes verlinken. Ganz herzlichen Dank, lieber Oliver, für diese Einblicke in euren Service.
Sehr, sehr gerne, liebe Karin. Alles Gute.
Und damit sind wir mit Folge 63 unseres Podcasts fertig. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns das gerne unter redaktion@pfefferminzia.de.
Ansonsten hören wir uns am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.